bin ein neugieriger Mensch. Ich muss jetzt eine Sache abfragen. Und zwar vorhin bei den Schätzen, bei den Gegenständen. Wer von euch hatte da ein Gerät mit einem angebissenen Apfel im Kopf? Niemand? Ah, doch, ein ehrlicher Mensch hier im Raum. Zwei. Ich vermute, das würde, wenn wir die Umfrage im Abendgottesdienst machen, würde ein bisschen anders aussehen. Aber auch gut, wenn man da nicht so fixiert drauf ist. In der Bibel, da haben wir ja sehr, sehr unterschiedliche Texte. Wir haben Texte, die sind kurz, prägnant, auf den Punkt. Das sind zum Beispiel sozusagen wörtliche Aufschriebe von dem, was Jesus selbst gesagt hat. Da hat man das Gefühl, wenn ich das lese, bin ich genau dabei, sozusagen wie das vor 2000 Jahren war. Das ist eins zu eins dabei. Solange, wie ich brauche, um diesen Text zu lesen, so lange hat Jesus ungefähr gebraucht, um ihn zu sprechen. Da ist Lesezeit, Redezeit fast identisch. Das sind Texte, die sind sehr präzise und da hat man das Gefühl, man ist ganz nah dabei. Und dann gibt es andere Texte, das sind Zusammenfassungen. Da werden in ein paar Worten, in ein paar Sätzen, werden Monate oder manchmal sogar Jahre zusammengefasst. Die sind unglaublich dicht und reduziert. Unser heutiger Text, das ist so eine Zusammenfassung. Und wenn man sich diesen Text anschaut, dann sieht man erstmal nur ein paar Worte und denkt sich, was soll man mit diesem Text machen? Und ich glaube, manchmal ist es gut bei diesen zusammenfassenden Texten, wenn man ins Detail geht, wenn man ein bisschen versucht, sich vorzustellen, was ist da passiert. Unser Text steht in Markus 2. Markus 2, Abvers 13. Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alphaeus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das ist der Text. Relativ kurz, aber mit viel Inhalt, wenn man eintaucht. Und dieser Text ist eine Erzählung, deswegen werde ich heute Morgen auch viel erzählen und nicht dogmatisch abarbeiten. Ich lade euch ein, da mitzugehen. Der Hauptcharakter in dieser Erzählung, das ist Levi. Levi war ein Zöllner und immer mal wieder nennen wir von hier vorne die Zöllner. Das ist nicht, weil wir die so besonders irgendwie in unser Herz geschlossen hätten oder warum auch immer, sondern Zöllner kommen in der Bibel einfach im Neuen Testament andauernd vor. Es scheint, die Zöllner ist so ein Wort für die Menschen, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben möchte. Zöllner, das waren Reiche, ich habe das hier schon des Öfteren mal gesagt, reich und verhasst gleichzeitig. Es waren sozusagen widerliche Franchise-Nehmer. Die haben von den Römern das Steuerrecht gepachtet und haben das zu ihren Gunsten missbraucht. Und wenn man in der Bibel das Wort Zöllner liest, dann darf man nicht an die netten Zollbeamten von heutzutage denken, die irgendwie am Flughafen da sitzen und sagen, Nächster bitte, Ihre Papiere, jawohl, zack, guten Flug, Nächster bitte. Nein, mit solchen Zöllnern haben die Zöllner von damals nichts zu tun. Wenn wir Zöllner lesen, dann sollten wir so ein Bild im Kopf haben, vielleicht ein über und über tätowiertes Mitglied der russischen Mafia. Oder ungefähr so jemand sollten wir im Blick haben, wenn wir Zöllner lesen. Oder ein rücksichtsloser Investmentbanker, dem es nur um Profit geht und der mal eine Wirtschaftskrise auslöst. Oder ein Immobilienhai, dem es nur um den eigenen Profit geht. Ungefähr solche Leute, die sollten wir im Kopf haben, wenn wir Zöllner lesen. So einer war Levi. Und jetzt kommt Jesus. Jesus kommt nach Kapernaum und Jesus kommt an den Ort der Sünde. Da, wo der Sündenpfuhl sozusagen ist. Er kommt an die Zollstation. Und Jesus sieht diesen Levi da sitzen, er sagt zu ihm, folge mir. Und das Komische passiert, Levi steht auf und er folgt direkt. Und wir wissen nicht, warum. Markus liefert uns hier keine Erklärung, warum Levi von einem Moment auf den anderen nachgefolgt ist. Wir wissen nicht, ob er Jesus vorher schon mal begegnet ist, ob er schon mal von ihm gehört hat und Sachen ins Nachdenken kam. Wir wissen nicht, ob er irgendwie die Nase voll hatte von seinem Leben. Wir wissen nicht, ob er sich irgendwann schon gesagt hat, ich hab mein Leben satt. Immer nur Kohle und Leute ausnehmen, das kann nicht alles sein. Irgendwann, wenn die Chance kommt, werde ich was verändern. Wir wissen nicht, ob solche Gedanken ihm durch den Kopf gegangen sind. Vielleicht war das auch einfach Glaube auf den ersten Blick. Jesus ruft, Jesus sagt zu ihm, steh auf. Levi steht auf und folgt nach. Und dieses Aufstehen und Nachfolgen, das hat Konsequenzen für ihn. Für ihn beginnt in dem Moment ein neues Leben. Und das finde ich diesen spannenden Gedanken. Das Interessante ist doch, was nach der Bekehrung kommt. Und das finde ich so eine Frage auch an uns. Ist unsere Geschichte mit Jesus, mit der Bekehrung eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen? Oder hat unsere Geschichte mit Jesus noch ein zweites Kapitel? Levis Leben, das hat so ein zweites Kapitel. Aber erstmal zu seinem neuen Leben. Er, das war ein Mensch, er war es gewohnt, Verachtung zu erfahren. Und auf einmal bekommt er Annahme und erlebt, was es bedeutet, angenommen wertgeschätzt zu sein. Er, dessen Leben vorher darin bestand, Reichtum anzuhäufen, lernt auf einmal, es gibt noch ein anderes Reich, das wichtig ist. Nicht Reichtum, sondern Reich Gottes. Und er folgt Jesus und sein Leben ändert sich grundlegend. Er erlebt, dass Unmögliches möglich wird. Er sieht Wunder. Was er außerdem lernt in dieser Zeit mit Jesus ist, er lernt es vermutlich, Worship-Songs in Endlosschleife zu singen. Er lernt es zu beten mit der Erwartung, dass tatsächlich was passiert, dass das Gebet tatsächlich von jemand gehört wird. Und eines Tages, während er so mit Jesus unterwegs ist und sie vielleicht irgendwo eine Pause machen und er über sein neues Leben nachdenkt, denkt, Mensch, was bin ich dankbar? Was bin ich dankbar, dass ich nicht mehr an meiner Zollstation sitze? Da gehen seine Gedanken vielleicht zurück an seine alten Freunde, die anderen Zöllner. Und er stellt fest, Die sind ja Jesus nie begegnet, so wie ich. Die haben seine Liebe, die ich jetzt erfahre, die mein Leben umkrempelt und reich macht, die haben die nie zu spüren bekommen. Die hatten nicht das Glück, dass Jesus an ihr Zollhäuschen kam und sie so direkt angesprochen hat, gesagt, du folge mir nach. Das haben sie nicht gehört. Die hatten nicht das Glück. Und weil er seine Freunde liebt, deswegen, und weil er merkt, das ist das Beste, was mir je passiert ist, deswegen wünscht er ihnen Jesus. Er wünscht ihnen eine Begegnung, so wie er sie hatte, mit Jesus. Und er fragt sich, wie sollen meine Freunde Jesus kennenlernen? Und er überlegt und verwirft und plant und sagt, nee, das funktioniert auch nicht. Und dann eines Tages kommt er auf diese Idee, ich mache eine Party. Meine Freunde und ich, wir haben schon immer gern gefeiert. Jesus ist einer guten Feier auch nie abgeneigt. Das könnte funktionieren. Und auf der einen Seite denkt er, das ist eine gute Idee, aber auf der anderen Seite sofort dieser Gedanke an das Risiko, denn das Ganze könnte furchtbar peinlich werden. Wenn ich mir nur mal die Gesprächsthemen überlege, ich bringe meine Zöllner und meine Freunde von damals mit Jesus und den Jüngern zusammen. Die Zöllner, die werden sich darüber unterhalten, wen sie letzte Woche übers Ohr gehauen haben. Die werden als Gesprächsthemen werden, sie haben, was mit welcher Frau irgendwo lief. Könnte ganz schön peinlich sein. Wenn Petrus das hört, nachher tickt der wieder aus. So, und die Jünger, die unterhalten sich über den letzten Lobpreisblock. Was auch immer das sein mag. So, was sollen diese Leute miteinander zu tun haben? Und trotzdem hat er die Hoffnung, er sagt, ich hoffe, ich glaube, das könnte funktionieren. Ich hoffe, dass der Funke überspringt. Und Levi geht dieses Risiko ein und er lädt alle ein. Und wenn ich mir seine Gefühle vorstelle im Vorfeld, dann war das eine Mischung aus Vorfreude, aber auch großem Respekt und Angst. Und er bereitet alles vor, der Tag der Feier ist gekommen, die Musik ist da, das Essen ist da, die Getränke sind da und die ersten Gäste kommen. Und Es geht gut los. Die Feier kommt in Gang, erste Unterhaltung, Beginn, da wird gelacht, hier wird ein bisschen ernster gesprochen. Petrus redet mit dem einen über das Geschäftliche, Jesus redet mit einem anderen, der Zöllner, darüber, wie sich vielleicht politische Strukturen im Land verändern werden. Und überall passiert Interaktion. Und Levi, der steht am Rand von dieser Feier und guckt auf das, was da passiert. Und er hat Tränen der Rührung in den Augen, weil er sieht, hier passiert gerade was Großes. Das Ganze, das läuft so, wie ich mir es vorgestellt habe, oder sogar noch besser. Es läuft richtig gut bis zu dem Moment, als die Feier gesprengt wird. Die Superfrommen, die Pharisäer, sie kommen rein, sehen, was los ist und sagen so laut zu den Jüngern, dass es alle hören, was mit Zöllnern und Sündern ist dieser Jesus? Mit denen gibt der sich ab? Wie kann der nur? Und wenn man sich diese Situation vorstellt, die reden das, brüllen das in den Raum hinein, alle hören das. Musik verstummt, Gespräche verstummen. Es muss ein unglaublich peinlicher Moment für Levi gewesen sein. Und Jesus hat das gehört, was die Pharisäer zu den Jüngern gesagt haben. Und Jesus antwortet, er sagt, die Kranken, die brauchen den Arzt. Die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Wo soll sich ein Arzt aufhalten? In einem Wellness-Tempel? Nein, Ärzte gehören ins Krankenhaus. Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr braucht mich nicht. Ihr wisst vielleicht gar nicht, dass ihr krank seid. Aber ein Arzt braucht der, der krank ist. Und was ich hier interessant finde, ist, dass zwei fromme, beziehungsweise zwei fromme Gruppierungen das Gleiche sehen und doch nicht das Gleiche sehen. Auf der einen Seite die Pharisäer, die sehen Sünde. Und ihre Reaktion ist, dass sie sagen, wir gehen auf Distanz. Distanz ist das richtige Verhalten, wenn es ums Thema Sünde geht. Und Jesus, der sieht Sünder. Und seine Reaktion ist Erbarmen und Liebe. Die Pharisäer, die sagen, wenn Sünde ins Spiel kommt, dann gibt es nur eine Reaktion, die Gott freut. Und zwar ist Abgrenzung. Ich grenze mich ab von denen, die Drogen nehmen. Ich grenze mich ab von denen, die durch zu viele Betten springen. Ich grenze mich ab von denen, die sogar mit dem falschen Geschlechtspartner was anfangen. Ich grenze mich ab von denen, die die Steuer hinterziehen. Ich grenze mich ab von. Und Jesu Reaktion ist, ich habe Erbarmen. Ich habe Erbarmen. Erbarmen ohne falsche Anpassung, aber überfließendes Erbarmen. Das ist das Ende der Geschichte, wie Markus und auch in den Paralleltexten sie überliefert wird. Und erlaubt mir noch ein bisschen, diese Geschichte weiterzuspinnen, weil ich glaube nicht, dass die Feier mit diesem Statement geendet hat. Da muss ja noch was passiert sein, die Leute waren ja noch alle da. Meine Vermutung ist, die Pharisäer sind, nachdem sie von Jesus hier so einen Einlauf bekommen haben, sind sie weggegangen. Und dann ist die Party wieder langsam in Schwung gekommen, bis morgens zwei, irgendwann endet auch die beste Party, zwei, halb drei, die letzten gehen. Und Jesus wird vielleicht einer der letzten Gäste gewesen sein. Levi bringt ihn zur Tür und sagt zu ihm, Jesus, danke, dass du da warst. Es war toll, dass du heute mit auf dieser Feier warst. Und bitte entschuldige, dass ich dich vorhin ein bisschen in eine schwierige Situation gebracht habe. Sorry für die Unannehmlichkeiten. Vermutlich hat Jesus darauf gesagt, mach dir keinen Kopf, das ist ein Kinderspiel gegen das, was noch auf mich zukommt. Und dann sagt Jesus noch was. Ich danke dir, dass du deine Freunde nicht vergessen hast. Ich danke dir, dass du die Leute von früher, dass du die nicht vergessen hast. Dass du ein Risiko eingegangen bist mit dieser Party. Deswegen bin ich stolz auf dich. Ich bitte dich, bleib an ihnen dran, kümmere dich um sie. Und wenn du wieder mal so eine Party gibst, kannst mit mir rechnen. Ich werde dabei sein. Das ist der Punkt, um den es mir heute geht. Wie ist das mit unseren unterschiedlichen Kontakten? Wie sieht das aus mit meiner Liebe zu Freunden und Kollegen, die nicht aufgestanden sind wie Levi? Die nicht das Glück hatten, dass Jesus so klar und eindeutig gerufen hat. Oder die es vielleicht auch nicht gehört haben oder auch nicht hören wollten. Wie sieht's aus mit meiner Levi-Mischung, nenne ich das mal. Meine Mischung aus Liebe und Risikobereitschaft. Wenn wir nochmal schauen, warum macht Levi diese Feier? Er macht sie nicht wegen dem Missionsbefehl. Weil es einen Befehl gibt und einen Befehl hat man Folge zu leisten und das muss man jetzt halt tun. Levi macht das Ganze nicht aus Druck. Er macht es nicht, weil ihn jemand dazu zwingt. Sondern der Grund, warum er die Freunde einlädt, ist, weil er sie liebt. John Ortberg, Pastor aus den USA, der definiert Mission sehr, sehr schön und sehr, sehr prägnant. Er sagt, Mission bedeutet, die Menschen, die wir lieben, mit Jesus, dem wir folgen, zusammenbringen. Darum geht es bei Mission. Die Menschen, die wir lieben, mit dem Jesus, dem wir nachfolgen, zusammenzubringen. Für Levi ist er so, der kann vielleicht nicht predigen. Er ist vielleicht nicht der große Rhetoriker. Er wird, weil er noch Anfänger ist, manches durcheinander bringen. Aber was er kann, ist, er kann diesen Kontakt herstellen. Und er hat diesen Traum, dass seine Freunde von früher Jesus begegnen. Und dafür setzt er sich ein. Das hat er auf dem Schirm, das ist sein Anliegen. Und er versucht, so einen Begegnungspunkt zu schaffen. Dass die Freunde Jesus begegnen. Das ist sein Anliegen. Und das ist das Anliegen unserer Gemeinde. Das ist es, warum es uns hier gibt. Wir sind dazu da, um Begegnungspunkte zu schaffen zwischen Mensch und Gott. Und wenn ich sage, das ist es, warum es uns als Gemeinde gibt, dann meine ich nicht, das ist es, warum es uns als Gemeindehaus gibt, als Gebäude, sondern warum es uns als Menschen in Gemeinschaft hier gibt. Hier werden wir zugerüstet, um wiederum Begegnungspunkt mit Jesus für andere zu sein, dass andere in uns wiederum Jesus begegnen können. Wenn wir das nicht mehr auf dem Schirm haben, wenn wir das nicht mehr wirklich als klare Vision jeder für sich hat, ich bin dazu da, um ein Begegnungspunkt zu sein, dann verliert eine Gemeinde ein Stück weit Existenzberechtigung. Begegnungspunkt zu sein. Und ich möchte euch einladen, mit mir ein bisschen zu träumen. Ihr habt vorhin in dieser Kategorie, in den Kategorien, die Anne aufgeschrieben hat, da war auch diese Kategorie Mensch. Was für ein Mensch stand da bei euch drin? Ein Mensch, den ihr sehr liebt. Ich möchte euch bitten, denkt mal an diesen Mensch oder an einen Mensch, manchmal passt das jetzt vielleicht nicht, aber ein Mensch, den ihr sehr liebt, der noch nicht aufgestanden ist. Und stellt euch jetzt diesen Menschen mal vor. Und denkt mal in 3, 4, 5 Monate. Stellt euch vor, wie dieser Mensch gemeinsam mit euch hier Abendmahl feiert. Nicht aus Tradition, sondern aus vollem Bewusstsein. Ja, Jesus, du bist für mich gestorben. Stellt euch diesen Mensch vor, wie er neben euch im Gottesdienst sitzt und beim Lobpreis aufsteht und Gott von ganzem Herzen lobt und anbetet. Stellt euch diesen Menschen vor, wie er im Dreivierteljahr hier aus dem Taufbecken steigt, als jemand, der sagt, und ich gehöre zu Jesus, mein Leben gehört ihm. Stellt euch diesen Menschen vor, wie er sagt, mir ist Vergebung widerfahren. Ich weiß endlich, was ich mit meiner Schuld mache, wie ich sie loswerde. Mir ist vergeben. Schöne Vorstellung, oder? Frage ist, wie kann das wahr werden? Wie kann diese nette Vorstellung, wie kann die wirklich werden? Ich glaube, wenn wir, ohne das jetzt zu platt vereinfachen und eins zu eins rüberzuziehen wollen, aber ich glaube, im Grunde, wenn wir das tun, was Levi getan hat, wenn wir nachdenken und beten für eine Idee, für unsere Freunde und wenn wir für unsere Freunde beten. Ich habe manchmal das Gefühl, oder ich glaube, wir beten zu wenig. Wir haben nicht ganz begriffen, dass Dinge, gerade wenn es darum geht, dass Menschen Jesus begegnen, dass die zu 100% von Gott abhängen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir beten, da schließe ich mich komplett mit ein. Ich bete und mache einen Haken dran. Jawohl, jetzt habe ich gebetet, jetzt habe ich meine Pflicht erfüllt. Ich glaube, wir müssen es wieder lernen, zu beten, als ob alles von Gottes Handeln abhängt. Das tut's. Aber ich glaube, wir müssen auch handeln, so als ob alles von uns abhinge. Diese Mischung. Beten, als ob alles von Gott abhängt. Und handeln und unser Ding tun, als ob es nur von uns abhängt. Sozusagen in Levis Worten, dann das Risiko eingehen und die Feier zu veranstalten. Und das Risiko dabei, das ist relativ überschaubar. Jesus hat ja mal versprochen, dass er bei uns sein wird, alle Tage bis ans Ende der Welt. Er sagt, ich werde bei euch sein, alle Tage bis ans Ende der Welt. Das Ende ist räumlich oder auch zeitlich, ganz egal. Jesus hat gesagt, ich werde bei euch sein. So, in welchem Kontext hat Jesus uns das versprochen? Er hat es versprochen nach dem Missionsbefehl, den ich gerade schon mal genannt habe. Da heißt es, nächste Folie bitte. Jesus nach seiner Kreuzigung und Auferstehung, da sagt er, Leute, eine Sache, die ist mir noch wirklich wichtig. Das sollt ihr wissen. Darum geht's mir. Geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und jetzt kommt's. Und das sollt ihr wissen. Wenn ihr das tut, füge ich jetzt hier mal ein, bin ich immer bei euch, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Was Jesus hier sagt ist, da wo du ein Risiko eingehst und zu jemandem sagst, ich würde gern für dich beten, darf ich das? Da sagt Jesus, und ich bin bei dir. Da wo du vielleicht ein christliches Buch verschenkst, eins, was man vielleicht vorher gelesen hat und denkt, stehen keine komischen Sachen drin, da sagt Jesus, ich bin bei dir. Da, wo du Menschen mit in dein Leben reinnimmst, ihnen Gutes tust, sagt Jesus, ich bin bei dir. Da, wo du Levi-Partys gibst, da sagt Jesus, und ich bin Teil der Gästeliste, ich bin da. Und klar, sowas kann auch mal nach hinten losgehen, dass jemand danach zu uns sagt, das war irgendwie komisch, das war ein komisches Buch, komische andere Freunde, die du da so hast, außer mir. Könnte passieren. Warum also das Risiko eingehen? Ich glaube, wir müssen dieses Risiko eingehen, weil das größte Geschenk, das ich jemandem machen kann, das größte Geschenk, das ich meinem Freund machen kann, ist, ihn mit Jesus bekannt zu machen. Denn mein Freund, der wird mir ewig dankbar sein. Wortwörtlich gemeint. Er wird mir dankbar sein bis in alle Ewigkeit. Und was es mir da geht, das kann ich am besten anhand von einer E-Mail zeigen. Die habe ich vor circa vier, fünf Monaten bekommen. Ich war in Pforzheim, habe da in einer Gemeinde auf so einem Jugendgottesdienst gesprochen und im Vorfeld von der Veranstaltung wurde ich fast über den Haufen gerannt von einem Freund, den ich vor 10 Jahren ungefähr das letzte Mal gesehen habe. Und ich habe ihn kaum mehr erkannt und dann haben wir kurz gesmalltalkt und dann ging aber die Veranstaltung los und wir hatten keine Zeit mehr, dann musste heim, weil er die Kinder ins Bett bringen musste und so weiter. Und dann kam ein paar Tage später eine E-Mail und da schreibt er, lieber Daniel, ich weiß nicht, ob du dir im Klaren bist, dass ich dir mächtig was zu verdanken habe. Du bist einer der Menschen, bei denen ich im Himmel in der Schlange stehen werde, um ihnen zu danken. Du hast nicht wenig dazu beigetragen, dass ich gerettet werde. Ich war zwar bekehrt, als wir uns kennengelernt haben, aber die Richtung in meinem Leben hast du sehr stark geprägt. Ich wäre sicher nicht da, wo ich jetzt stehe, ohne dich. Auch meine Frau und Kinder gehören Gott. Und wer weiß, wer sich aus den folgenden Generationen nur aus meiner Linie noch bei dir in die Schlange stellen wird. Ich lese die Mail nicht vor, um zu zeigen, wie toll ich bin, weil ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich weiß nicht, was er hat. Ich war einfach bloß ein Freund für ihn und bin ein Stück Weg mitgegangen. Ich könnte ihm die gleiche Mail zurückschreiben, habe ich auch gemacht. Aber vom Inhalt her hat er mich mindestens genauso viel weitergebracht, wie ich ihn vielleicht. Aber ich lese die Mail vor, weil sie ausdrückt, um was es geht, was auf dem Spiel steht. Und ganz ehrlich, ich bin gierig. Ich bekenne das hier, ich bin gierig. Ich möchte mehr von solchen E-Mails. Ich möchte mehr davon. Und ich erlaube euch hiermit ausnahmsweise auch mal gierig zu sein. Ich wünsche euch, dass ihr gierig seid und werdet nach solchen Mails. Dass Leute sagen, dein Dasein, deine Levi-Party schmeißen, dein Angebot zum Beten, das hat was in meinem Leben bewegt und ich werde dir auf ewig dankbar sein. Ich möchte uns alle miteinander einladen als Gemeinde, dass wir schauen, das Jahr ist noch sehr jung, dass wir schauen, wie können wir dieses Jahr Gelegenheiten schaffen. Keine künstlichen, nicht uns irgendwie verbiegen oder irgendwas, sondern natürliche Gelegenheiten zielgerichtet nutzen. Die allermeisten von uns werden dieses Jahr noch Geburtstag haben, schätze ich mal. Man könnte zum Beispiel sagen, okay, ich bringe an meinem Geburtstag Menschen, die ich liebe, mit dem Jesus in anderen Menschen, die ich hoffentlich auch liebe, aus der Gemeinde, zusammen. Ich glaube wirklich, wir können unseren Freunden nichts Besseres tun, als dieses kleine Risiko eingehen. Gott wird uns dabei segnen. Gott wird nämlich segnend, wohlwollend, begleitend dabei sein. In diesem Sinne, lasst uns feiern gehen. Amen.